Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen an diesem Ostersonntag. Normalerweise sagt der Pastor oder der Gottesdienstleiter, der Herr ist auferstanden. Ich meine, ein paar Mitarbeiter haben wir ja hier, wir können es ja mal ausprobieren. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden, genau. Also ich sage mal, für Corona war das nicht schlecht. Wir feiern heute Ostern. Und das bedeutet, wir feiern den höchsten christlichen Feiertag. Evangelische Christen haben eine Weile den Karfreitag sehr betont. Und es hieß auch schon mal, der Karfreitag sei der höchste evangelische Feiertag. Aber das kommt noch so ein bisschen aus der Reformationszeit, weil vor der Reformation wurde Karfreitag überhaupt nicht gefeiert. Im Mittelalter war Karfreitag ein ganz normaler Werktag und Luther hat ihn sehr aufgewertet, er nannte ihn guten Freitag. Interessanterweise heißt er heute in der englischsprachigen Welt ja Good Friday. Wir sind bei Karfreitag geblieben, aber seitdem wird es erst gefeiert und wurde deutlich aufgewertet. Aber mittlerweile bekennen auch alle evangelischen Christen gemeinsam mit Christen aller Konfessionen, dass Ostern der höchste christliche Feiertag ist. Und was mir wichtig ist und was Ostern auch so ein bisschen unterscheidet von anderen Feiertagen, ist die Aktualität für uns heute. Wenn man religiöse Feiertage nimmt, dann wird ja meistens etwas gefeiert, was viele tausend Jahre zurückliegt. Und so ja auch bei uns. Wir feiern Weihnachten, die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Ein historisches Datum. Wir feiern oder wir trauern, feiern, ich weiß nicht, ob das Wort richtig ist, wir begehen den Karfreitag, ein historisches Datum, die Kreuzigung unseres Herrn. Wir feiern Ostersonntag, die Auferstehung Jesu, soweit das historisch, aber wir feiern ja viel mehr. Weil wir die Auferstehung Jesu glauben und feiern, feiern wir die Tatsache, dass Jesus lebt. Jetzt und hier haben wir einen Jesus, der lebt, der lebendig ist. Und das feiern wir Ostern, also nicht nur ein historisches Datum. Und deswegen heißt diese Predigt, weil Jesus lebt, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und jeder meiner Punkte wird damit anfangen, weil Jesus lebt, um uns einfach nochmal so richtig ins Herz und in die Gedanken zu rufen, was das heute ganz aktuell mit uns zu tun hat, eben viel mehr als nur vor 2000 Jahren. Ich beginne mal mit, weil Jesus lebt, sind wir mit ihm lebendig. Weil Jesus lebt, sind wir mit ihm lebendig. Das lehrt uns die Bibel in Römer 5, Vers 17. Dort sagt der Paulus, ist durch die Verfehlung eines Einzigen der Tod zur Herrschaft gekommen, so wird es recht bei denen, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maße empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den einen, durch Jesus Christus. Paulus lehrt uns, dass in Adam kam der Tod zu allen Menschen. Adam war der erste Mensch, Adam hat sich von Gott abgewandt und jeder Mensch, der nach ihm geboren wurde, so sagt die Bibel, war quasi in Adam. Alle Menschen in diesem Geschlecht Adams und von vornherein mit Sünde geboren, mit diesem Hang zur Sünde. Gott hatte Adam und Eva ja gesagt, an dem Tag, wo ihr von diesem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Das Interessante ist, sie aßen von diesem Baum und starben nicht an diesem Tag. War Gott jetzt inkonsequent? Er sagt, an dem Tag, wo ihr esst, sollt ihr sterben. Nun, sie starben in gewisser Weise, in einer sehr wichtigen Art und Weise, nämlich sie starben geistlich. Der Mensch ist ja nicht nur Körper, sondern der Mensch hat einen Geist. Und dieser Geist ist so gemacht, dass er in Verbindung mit Gott steht. Der Teil des Menschen, der in Verbindung mit Gott sein kann, das ist dieser Geist. Und dieser Geist starb an dem Tag, als sie sündigten. Ihre Körper verfielen so nach und nach, sie lebten noch jahrelang und irgendwann starben die auch. Aber an dem Tag der Sünde wurde diese Verbindung zu Gott gekappt, zu einem heiligen Gott. In Adam kam der Tod zu allen Menschen. Wir hatten eigentlich keine Wahl. Wir sind in Adam geboren worden. Keiner hat uns gefragt, möchtet ihr Sünder sein oder werdet ihr lieber Heilige? Ja, sind wir nie gefragt worden. Wir sind in Adam auf diese Welt gekommen. Und in dieser gleichen Logik heißt es eben in unserem Text, dass in Jesus das Leben zu allen Menschen kommt. So heißt es in Römer 5, Vers 17 noch einmal: Durch die Verfehlung eines Einzigen ist der Tod zur Herrschaft gekommen. Und dann heißt es weiter: So wird es recht bei denen, die das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen haben, das neue Leben zur Herrschaft kommen durch den einen, durch Jesus Christus. Das Geschenk der Gerechtigkeit, was für eine Anspielung auf das Evangelium. Durch Adam sind wir ungefragt zu Sündern geworden. In Christus bekommen wir ein Geschenk der Gerechtigkeit, das wir im Glauben annehmen dürfen. Und das Leben kehrt zurück zu allen Menschen, die Jesus Christus vertrauen. Ich erinnere mich daran, als ich ein kleiner Junge war, da war ich in der Sonntagsschule und ich stellte meinem Sonntagsschullehrer eine Frage, etwas, das mir aufgefallen war. Ich habe ihn gefragt, wenn ein Mensch sündig ist und ein anderer muss für ihn sterben, um diese Sünde auf sich zu nehmen, ein Mensch stirbt für einen Mensch, macht für mich Sinn. Im Alten Testament war es ja auch so, du musstest ein Opferlamm bringen, das war für dich. Wie kann es denn sein, dass ein Mensch, Jesus Christus, für die Sünde aller Menschen stirbt? Er ist doch wahrer Mensch geworden. Er ist doch wahrer Mensch geworden, ist doch als wahrer Mensch ans Kreuz gegangen. Wie kann es sein, dass einer für alle sterben konnte? Machte für mich irgendwie als Junge keinen Sinn. Mein Sonntagsschullehrer hat dann gesagt, naja, aber immerhin war er ja auch Gottes Sohn und das hat dann so viel Gewicht auf die Waage gebracht, dass das wohl irgendwie gereicht hat. Hat mich auch erstmal als kleiner Junge befriedigt. Jahre später, als ich diesen Text hier las, musste ich lachen, weil ich musste zurückdenken an meine Frage von damals, weil ich hier die Antwort gefunden habe. Jesus Christus, als er starb, ist eigentlich für Adam gestorben. Er ist für die Sünde Adams gestorben und damit auch für meine Sünde, für alles das, was an Sünde nach Adam geschah. So macht es auf einmal für mich perfekten Sinn. Durch einen Mensch kommt die Sünde über alle Menschen und durch einen Mensch, Jesus Christus, kommt die Vergebung zu allen Menschen, die glauben. Was für ein wunderbares Evangelium. Durch meine Beziehung zu dem Erlöser darf ich das Geschenk der Gerechtigkeit haben. Und was passiert dadurch, wenn wir Jesus Christus glauben? Wir werden von Neuem geboren. Dieser Geist, der totgegangen ist bei Adam aufgrund der Sünde, kommt jetzt zu neuem Leben und wir haben wieder Zutritt zu Gott. Weil Jesus lebt, haben wir Zutritt zu Gott. Weil Jesus lebt, ist unser Geist von Neuem geboren. Weil Jesus lebt, sind wir mit ihm lebendig gemacht. Das finde ich so toll. Ich finde, wir sollten die kirchliche Tradition etwas reformieren. Vorhin haben wir es ja mal kurz versucht. Der Mann vorne sagt, der Herr ist auferstanden. Die Gemeinde antwortet, er ist wahrhaftig auferstanden. Das heißt so viel wie, yo, hast du recht. Das ist quasi das Gleiche nochmal. Es ist das historische Datum. Der Herr ist auferstanden, damals vor 2000 Jahren. Aber wir sind ja mit ihm auferstanden. Von daher mein Vorschlag wäre, der Mann hier vorne sagt, oder die Frau hier vorne sagt, der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet, danke gleichfalls. Danke gleichfalls. Er ist auferstanden, wir sind auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden. Wir sind geistlich lebendig, weil er geistlich lebendig ist. Und dadurch würden wir bekennen, dass es etwas mit uns zu tun hat und wir nicht nur eine Historie feiern. Weil Jesus lebt, und das ist das Zweite, haben wir einen Fürsprecher im Himmel. Das hat mich ganz besonders berührt diese Woche in der Vorbereitung. Ein Fürsprecher im Himmel. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Wir haben einen Fürsprecher. Das Wort im Griechischen ist das gleiche Wort wie das Wort für Anwalt. Jemand, der für dich spricht. Jemand, der dein Interesse am Herzen hat und der sich für dich einsetzt. Den haben wir im Himmel. Warum? Weil Jesus lebt. weil er lebendig ist, haben wir einen Fürsprecher und er kennt unsere Schwachheiten aus erster Hand. Ich finde es so bezeichnend, dass der allmächtige Gott von seinem allmächtigen Thron aus nicht in der Lage war, die Menschheit zu retten. Dass er nicht in der Lage war, so wie er einsprach, es werde Licht und es ward Licht, zu sagen, es werde Erlösung und es ward Erlösung. Sondern dass er diesen unglaublichen Weg auf sich nehmen musste, Mensch zu werden, um uns begreifen zu lernen, um uns fühlen zu können, um empathisch zu sein, zu wissen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Der unsere Schwachheiten kennt. Wisst ihr, Jesus ist unser Fürsprecher. Er spricht immer für uns, sieht uns total positiv. Der Teufel, der Gegenspieler, ist der Gegensprecher. Er sieht uns total negativ, er hält dagegen. Ich nenne ihn manchmal den großen Reduzierer. Warum? Weil er will dich in deinem Denken und in deinen Gefühlen auf deine Schwächen reduzieren. Auf deine Schwächen reduzieren. Er will immer den Finger darauf richten und sagen, guck mal, das ist in deinem Leben noch nicht in Ordnung. Da bist du noch schwach, das kriegst du noch nicht so auf die Reihe. Das ist ganz typisch für ihn. Er ist der Verkläger, er ist der große Reduzierer. Jesus ist der Fürsprecher. Er spricht für dich. Und ich weiß nicht, wie das da abgeht im Himmel mit einem Fürsprecher. Aber ob er zum Vater geht und sagt, du hör mal, wegen dem Uwe da, was da heute Morgen passiert ist, das kann ich dir erklären. Das wäre mir selbst ein paar Mal auch fast passiert. Kann ich total gut verstehen. Ja? Er setzt sich für mich ein. Er ist mein Fürsprecher. Wenn ich so drüber nachdenke, über die Schulzeit, man kriegt immer ein Zeugnis. Und Zeugnisse, naja, konnten sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Und ich war immer schon ein sehr einseitig begabter Mensch. Das heißt, es gab durchaus auch Einsen. Und es gab auch durchaus Dinge, die anders waren. Und in der Situation deines Lebens, du bist jetzt so unterwegs als Kind Gottes, du bist jetzt so unterwegs als jemand, der mit Jesus leben will, der einen Anspruch an sich hat, auch einen ethischen Anspruch an sich hat. Und man könnte ja mal kurz dir ein Zeugnis ausstellen. Und da gibt es vielleicht Dinge, vielleicht ein Fach könnte heißen Großzügigkeit. Und da stehst du eins. Da hast du was von Jesus verstanden, mit den Armen zu teilen, Reich Gottes zu bauen, deine Finanzen einzusetzen, dass in dieser Welt was passiert. Da stehst du glatt eins, das ist super. Und es gibt vielleicht ein anderes Fach, da stehst du R4 oder schlechter. Wir haben einen Jesus, der ein Fürsprecher ist, das heißt, er freut sich mit uns, er feiert uns da, wo wir gut stehen, wo wir vorankommen, er freut sich so riesig dran. Er arbeitet mit uns an den Fächern, wo es nicht so läuft. Und selbst da, wo wir wirklich nicht weiterkommen, da ist er verständnisvoll und trägt uns und vergibt uns. Aber er ist ein Fürsprecher. Er bleibt immer positiv. Ja, da wo wir schwach sind, da wird er uns auch herausfordern. Da wird er uns in Situationen stellen, dass wir lernen können, dass wir weiterkommen können. Daran ist er wirklich interessiert, aus seiner Liebe heraus. Aber nichts ändert jemals, dass er ein Fürsprecher ist. Dass er uns durch und durch positiv sieht. Schaut euch mal diesen Vers an, der hat mich so geflasht in dieser Woche. Hebräer 7, 25, wie wunderschön ist das. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Jesus setzt sich für dich ein. Weil Jesus lebt, ist er jetzt im Himmel, ist dein Fürsprecher und setzt sich für dich ein. Wie wunderbar ist das denn? Ein dritter Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, ist, weil Jesus lebt, dürfen wir uns uneingeschränkt auf die Ewigkeit freuen. Wir dürfen uns uneingeschränkt auf die Ewigkeit freuen. Der Apostel Petrus schreibt in seinem Brief, in 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 5, gelobt sei der Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereitet ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Wow, da ist aber eine Menge Wunderbares und großartige Wahrheiten auf ganz engem Raum. Das erste ist, wir sind wiedergeboren. Noch einmal der dritte Vers. Gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Weil Jesus lebt, dürfen wir die Gläubigen wiedergeboren sein. Das ist ja, was ich im ersten Punkt erklärt habe. Der Geist ist nicht mehr tot wie bei Adam, sondern unser Geist ist wiedergeboren. Und wir haben eine lebendige Hoffnung. Was ist denn eine lebendige Hoffnung? Wenn dich einer fragt, morgen wolltest du einen Ausflug machen und ich hoffe, das Wetter klappt. Du sagst, ja, ich hoffe auch. So, das ist ja, was ist das? Zweckoptimismus. Das ist eine Hoffnung, aber man weiß es nicht. Was ist eine lebendige Hoffnung? Heute Morgen, als ich nochmal darüber nachdachte, natürlich die lebendige Hoffnung ist, Jesus ist unsere Hoffnung und er ist lebendig. Das ist hier gemeint. Aber heute Morgen dachte ich so daran, dass man früher schon mal sagte, wenn eine Frau schwanger war, sie ist guter Hoffnung. Ne? Sie ist guter Hoffnung, da ist ein neues Leben unterwegs. Und dann dachte ich so daran, ja, eigentlich könnte man auch sagen, wenn eine Frau schwanger ist, sie hat eine lebendige Hoffnung. Ja? Und immer, wenn dieses Kind in ihrem Bauch tritt und boxt und sich bewegt und so weiter und sie das mal kurz alles festhalten muss und jemand sagt, ist alles okay bei dir? Dann sagt sie, ja, ich habe eine sehr lebendige Hoffnung. Und wir haben in Jesus Christus nicht einen historischen Religionsstifter von vor 2000 Jahren, der wohl auferstanden sein soll. Nein, wir haben einen Jesus Christus, der jetzt und hier mit uns lebt. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und weil Jesus lebt, dürfen wir uns uneingeschränkt auf die Ewigkeit freuen. Wir haben ein gesichertes Erbe. Er macht uns hier eine Zusage. Schau mal, nochmal der vierte Vers. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe. Also ein Erbe, das nicht durch Rost oder Inflation, das auf keinen Weg wegkommen kann. Und jetzt ein sehr schönes Wort. Das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Aufbewahrt, griechisch Tereo. Das kommt von dem Hauptwort Teros im Griechischen. Und das ist der Wächter. Dein Erbe wird im Himmel bewacht. Was denn für ein Erbe? Nun, du bist mit Jesus unterwegs. Und alles das, was wir für Jesus tun, alles das, was wir tun, wenn wir das Reich Gottes ausbauen, alles das führt zu einem Erbe. Jesus ist ein Belohner durch und durch. Das ist sein Charakter. Das ist der Charakter Gottes. Und dein Erbe wird im Himmel bewacht. Da steht ein Wächter vor, das kann keiner klauen, da gibt es keine Abzüge. Wie wunderbar ist das? Und jetzt sagst du vielleicht oder jemand sagt, tja, ein Erbe für mich im Himmel, das bewacht wird, gut und schön, aber werde ich es denn auch schaffen, Uwe? Wird das denn auch wirklich reichen, dass ich auch wirklich in diesen Himmel ankomme? Manchmal habe ich da so meine Zweifel. Und dann schau doch mal in den nächsten Vers, denn das ist nochmal richtig, richtig gut. Vers 5. Also das Erbe wird für uns bewacht, heißt es, und dann heißt es in Vers 5, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Das heißt, nicht nur wird das Erbe für dich bewacht, sondern du wirst für das Erbe bewacht. Dein Erbe wird bewahrt im Himmel und du wirst bewahrt füreinander. Das Erbe für dich und du für das Erbe. Ihr werdet beide bewahrt für Gott. Weil Jesus lebt, darfst du dich auf die Ewigkeit freuen. Weil Jesus lebt, gestorben ist und lebt, darfst du wissen, dass deine Sünde konsequent vergeben wird. Aber alles das, was du für Jesus tust, was du für andere Menschen tust, was du für die Armen tust, was du für das Reich Gottes tust, niemals vergessen werden wird ohne Abzüge. Sünde vergeben und alles Gute konsequent aufgerechnet und für dich bewahrt. Und du wirst bewahrt für dieses Erbe, weil Jesus lebt. Das ist, was wir heute feiern. Und unser Part ist einfach der Glaube. Wir werden in der Kraft Gottes bewahrt durch den Glauben, heißt es hier. Festhalten an diesem Bekenntnis. Nicht gute Werke, nicht unsere Leistung, sondern der Glaube alleine an Jesus Christus, an seinen Tod und seine Auferstehung. Und einen letzten Gedanken heute an diesem wunderbaren Ostersonntag. Weil Jesus lebt, dürfen wir mit ihm sein Reich vermehren. Dürfen wir mit ihm sein Reich vermehren. Es heißt im Evangelium des Markus, Kapitel 16, Vers 15 und dann Vers 20 folgendes. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Vers 20. Sie aber gingen überall hin und predigten die gute Botschaft. Der Herr aber wirkte durch sie und bestätigte ihr Wort durch wunderbare Zeichen. Nach Jesu Tod und Auferstehung kam Himmelfahrt, ist er zu seinem Vater gefahren, hat auf seinem Thron Platz genommen als Weltenherrscher und sitzt seitdem bei dem Vater und ist doch durch seinen Heiligen Geist mitten unter uns. Er lässt uns zurück in dieser Welt, nicht ohne sich, er ist mitten unter uns, aber mit einem Auftrag. Er lässt uns in dieser Welt, damit wir sein Reich vermehren. Darum ging es ihm von Anfang an. Jesus predigte und sagte, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und Jesus hatte keine zweite Botschaft, er hatte eine Botschaft, das Reich Gottes. Die Herrschaft Gottes in dieser Welt, und die soll durch uns gemehrt werden. Wir sollen Menschen die Versöhnungstat Christi bekannt machen und sie dazu führen, Jesus als ihren Herrn anzunehmen und diese Errettung zu erfahren. Aber nicht nur das, wir dürfen die Werte des Reiches Gottes leben und predigen. Gerechtigkeit, Menschenliebe. Wir dürfen uns einsetzen für eine bessere Welt. Überall da, wo Gottes Wille geschieht. In deinem Betrieb, in deiner Uni, in deiner Schule, in deiner Nachbarschaft. Überall da, wo der Wille Gottes geschieht, da kommt ein Stück Reich Gottes. Und dafür dürfen wir uns einsetzen in dieser Welt. Wir Christen sollen nicht die sein in dieser Welt, die sagen, ach ja, mach's nix, es wird alles immer schlimmer. Nein, heute an diesem wunderbaren Ostersonntag, wo wir die Auferstehung feiern, sagen wir, weil Jesus lebt, haben wir Hoffnung. Haben wir Hoffnung und wir glauben daran, dass auch noch etwas geht mit dieser ollen Welt und mit den Menschen hierauf. Und gerade jetzt in Zeiten von Pandemie und aber vorher gab es doch auch andere Krisen. Vielleicht nicht so sehr bei uns, aber schau mal hinein in die Welt. Die Jünger Jesu, das soll die Stimme sein, die sagen, hier geht noch was. Wir sind gesandt hinein in alle Welt mit einer Botschaft. Und zwar die Botschaft vom Reich Gottes. Dass irgendwelche religiösen Menschen unterwegs sind im Auftrag ihres Religionsstifters, der meistens schon vor tausenden von Jahren gestorben ist, ist nichts Neues. Dass sie sich dafür einsetzen. Aber hier heißt es, Jesus wirkte mit ihnen. Er wirkte durch sie. Er schickt uns nicht einfach, sondern weil Jesus lebt, dürfen wir quasi an seiner Hand leben, in Gemeinschaft mit ihm leben und sein Reich vermehren. Und ich sehe hier eine Verheißung und die fordert mich raus heute Morgen. Und mit dieser Herausforderung möchte ich auch enden, möchte ich uns senden in diese Woche. Nämlich, dass er durch uns mit seiner Vollmacht wirken möchte. Wir sind also nicht zurückgelassen als Leute, die irgendetwas Religiöses behaupten und sich für irgendwas einsetzen und was der Gründer gewollt hat. Nein, wir haben einen Jesus mitten in uns und das Wort sagt, er wirkte durch sie, durch die wunderbaren Zeichen, die sie begleiteten. Sie sprachen von Jesus, sie sprachen vom Reich Gottes und dann gab es Zeichen. Was denn für Zeichen? Nun, Zeichen zeigen auf irgendetwas. Sie zeigen aufs Reich Gottes. Sie zeigen, dass Jesus lebt. Im Johannesevangelium, da werden die Wunder Jesu immer wieder Zeichen genannt. Wir sprachen über die Hochzeit zu Kana. Da heißt es, dies war das erste Zeichen. Das war gut für den Bräutigam und für die Familie, dass sie nicht blamiert wurden, weil der Wein alle war. Aber es war viel mehr als das. Es war ein Zeichen. dass Menschen begannen zu glauben. Es war ein Zeichen, dass er der Messias ist. Es war ein Zeichen des Reiches Gottes. Mein ganzes Leben höre ich die Diskussionen darüber in christlichen Kreisen, wo denn die Zeichen geblieben seien. Ja, wir dürfen schon mal was erleben, was einen übernatürlichen Charakter hat. Man hat gebetet, man hat etwas Wunderbares erlebt, hier und da. Aber sie sind doch spärlich gesät. Was ist aus den Zeichen geworden? Nun, das wäre sicherlich ein Thema für mehrere Seminare. Und das werde ich nicht jetzt so im Landeanflug der Osterpredigt beantworten können. Aber einen Hinweis habe ich doch. Die Zeichen folgen denen, die das Evangelium vom Reiche Gottes predigen. Die, die sich für das Reich Gottes in dieser Welt einsetzen, denen ist verheißen, dass Jesus mit ihnen wirken wird, mit Zeichen. Sie sind Werkzeug und nicht Spielzeug. Sie sind nicht etwas, an dem wir uns in Gottesdiensten ein bisschen erfreuen können. Guck mal, ein Zeichen. Oh, ein schönes Zeichen heute Morgen. Prima. Sondern sie sind etwas, mit dem wir rausgehen, um diese Welt zu verändern. Und da draußen als Jünger Jesu mit der Botschaft vom Evangelium diese Welt zu verändern, das ist der Kontext, in dem Jesus diese Zeichen verheißen hat. Wir als Gemeinde können uns auch als eine Armee verstehen. Nicht im militaristischen und im gewalttätigen Sinne, sagen wir mal eine Armee des Lichts, die die Finsternis immer weiter zurückdrängt in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Das ist unser Auftrag. Nun, eine Armee hat einen Auftrag, aber eine Armee hat auch eine ganze Menge Logistik. Irgendwo müssen die Soldaten nachts mal schlafen. Irgendwo müssen sie was essen, das muss organisiert sein, es muss Nachschub da sein. Und so ist es eigentlich auch mit der Kirche Jesu Christi. Wir haben auch eine Logistik. Wir brauchen Gemeinschaft, wir brauchen die Lehre von Gottes Wort. Wir brauchen es, Worship zu machen, uns vor Gott zu stellen, ihn zu anbeten, gemeinsam beten. Das ist Logistik, das brauchen wir alles. Aber all das gibt es auch im Himmel in viel besserer Form. Ja, wenn du als Soldat an der Front bist und du isst da in der Kantine oder wie das da heißt, das ist bestimmt nicht wie zu Hause. Kann man nicht vergleichen. Aber muss eben sein, man muss ja was essen. Und so ist alles das, was wir auf Erden machen, wie traurig ist, wenn in der Kirche das, was es im Himmel in vollkommener Form gibt, so sehr im Vordergrund steht, dass der Auftrag als eine Armee des Lichts, die Finsternis zurückzudrängen, da draußen in der Welt dabei verloren geht. Und wir uns zu 95% mit Logistik zufrieden geben, dass es uns gut geht, dass wir uns gegenseitig im Glauben bewahren, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Was könnte passieren, wenn wir diese Botschaft von Ostern nehmen? Jesus ist auferstanden, der Tod konnte ihn nicht halten und er lebt in uns. Und er möchte, dass wir an seiner Hand leben und das Reich Gottes vorantreiben in dieser Welt. Was könnte passieren, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das neu ernst nehmen würden, unser Herz damit erfüllen und berühren lassen würden und losgingen, diesen Auftrag zu erfüllen. Geht hin in alle Welt, verbreitet das Reich Gottes. Ich werde bei euch sein, ich werde mit euch wirken. Ich glaube, da liegen noch ganz, ganz wunderbare Dinge vor uns, die Gott vorbereitet hat und die wir entdecken dürfen. Und wisst ihr warum? Weil Jesus lebt. Amen. Ich würde gerne noch mit uns beten dürfen. Jesus, diese Woche haben wir daran gedacht, wie du dein Leben für uns gegeben hast. Am Kreuz von Golgatha, diesen schrecklichen Foltertod gestorben bist. Herr, und wir glauben, dass du das getan hast und die Sünde der Welt, die Sünde Adams und damit die Sünde der Welt auf dich genommen hast. Herr, und wir werden niemals aufhören können, dir dafür zu danken, davon ergriffen zu sein, was du für uns getan hast. Aber Jesus, heute feiern wir dein Leben. Wir feiern deine Auferstehung und wir feiern, dass du mitten dabei bist, in unserer Mitte und in unseren Herzen. Und ich möchte dich bitten, Herr, auch wenn wir gleich miteinander das Brot brechen und das Abendmahl feiern, das du eingesetzt hast. Herr, ja, dass wir daran denken, was du für uns getan hast. aber dass wir niemals vergessen, was es bedeutet, hier und jetzt, dass du lebendig unter uns bist und dein Reich ausbreitest. Berühre uns mit deinem Heiligen Geist, Herr, an diesem Ostersonntag und lass uns ganz neu als Zeugen aufstehen und Menschen, die wissen, es geht was in dieser Welt, weil wir an deiner Hand gehen dürfen, weil du lebst, Jesus. Von ganzem Herzen wollen wir dir danken. Amen.